der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute mit einer Sonderedition zum Corona-Thema mit meinem Gast aus Italien. Herzlich willkommen, Marino.
Ja, hallo Erik. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, zu berichten. Das ist heute kein typischer Marketing Transformation Podcast, wenngleich du natürlich auch im Martech und Fintech-Bereich unterwegs bist in Italien. Du wirst das gleich nochmal darstellen, aber wir wollen heute, anders als vielleicht sonst, ausführlich über die gesellschaftliche, also die Situation in Italien sprechen im Allgemeinen, aber auch über euch als Dienstleister, wie ihr arbeiten könnt, was ihr erfahren habt und auch deine Perspektive als dritter Teil. Wer sind jetzt gerade die Gewinner und Verlierer? Vermutlich gibt es deutlich mehr Verlierer, aber auch wie deine Sicht ist, wie diese Katastrophe sich auf die digitale Transformation in der Gesellschaft, also gerade auch in Italien, sich weiterentwickelt. Vorab, wir nehmen dieses Gespräch heute am Freitag, den 20. März, nachmittags auf. Ich hoffe, wir nehmen das natürlich remote auf. Ich hoffe, dass die Gesprächsqualität für alle Zuhörer und Zuhörerinnen und Zuhörer ausreichend gut ist. Marino, bevor wir einsteigen in die derzeitige Situation in Italien, ich bitte dich, trotz allem Themendruck, den wir haben, bitte stell dich doch kurz am besten selbst vor, du als Person, aber auch gerne auch erzähl ein bisschen was über dein Unternehmen, damit wir auch ein bisschen einordnen können, in welcher, wo du lebst, wie du lebst und was ihr tut.
Ja, klar gerne. Also ich bin 50 Jahre alt, bin in Düsseldorf geboren und aufgewachsen, bin dort mit meiner Familie, mit drei Geschwistern und natürlich mit meinen Eltern fast bis 15 Jahre dort, habe ich dort gelebt. Und deshalb auch mein fließendes Deutsch, sage ich mal. Also meine Eltern stammen aber aus Apulien und ich habe natürlich jetzt so ein bisschen beide Mentalitäten und beide Sprachen, die ich auch für meine Arbeit nutze. Ich komme aus der IT-Branche, wo ich für ein deutsches Unternehmen aus Osnabrück in Italien die Filiale geleitet habe und habe hier ERP-Systeme verkauft, also Enterprise Resource Planning oder PPS damals noch genannt. Wo meine Gegner, sage ich mal, die Bahn, GDE, Duets, SAP waren, also horizontale Softwareanbieter, die wir heute als Full Stack bezeichnen würden, währenddessen ich eine vertikale Lösung in Italien angeboten habe. Und das ist wichtig auch für die Weiterentwicklung von der Firma, die ich jetzt heute leite. Das ist die Intergic. Das ist eine GmbH mit Hauptsitz in Mailand, wo unsere operativen Geschäfte laufen. Ich selber lebe in Meran, Südtirol, mit meiner Frau und meinen zwei Kindern. Und zu Hause, ich bin gerade natürlich im Moment zu Hause, wie man sich vorstellen kann oder wie wir vielleicht das noch weiter beschreiben werden. Ja, was macht die Intergic? Die Intergic ist ein Unternehmen, was sich mit Smartech und Fintech-Solution beschäftigt. Die Idee dahinter war einfach die zu verstehen, dass es in Deutschland oder in Nordics und in UK Technologien gibt, die weiterentwickelt sind als die in Italien. Für Firmen, die expandieren wollen, die international wachsen wollen und das auch müssen, weil sie vertikale Softwareprodukte haben, ist der italienische Markt zwar strategisch, aber nicht unbedingt prioritär. Das heißt, die Idee war damals zu sagen, okay, es muss sicherlich Firmen geben, die ein Produkt haben, was auch natürlich für den italienischen Markt passt. Und es gibt Firmen, die müssen sich an den italienischen Markt wenden. Wenn man jetzt zum Beispiel an Fashion denkt oder an Brands und so weiter, wovon wir ja in Italien eine ganze Menge haben. Und diese Firmen, wie gesagt, machen nicht prioritär hier unbedingt ein Büro auf. Und das ist genau die richtige Gelegenheit gewesen zu sagen, okay, da können wir diesen Firmen helfen, schnell einen Markteintritt zu gewinnen, damit man Markteinteile gewinnt und hier vor Ort basiert ist. So, das ist einfach der Hintergrund. Wir sind heute 20 Leute. Ja, wie gesagt, die meisten sind in Mailand unterwegs. Unsere Kunden sind also E-Commerce, Merchants, Brands, ja, Retail, diese Welt. Natürlich partnern wir auch mit Marketingagenturen und ja, Digital Agencies und so weiter. Das so in a nutshell, würde man auf Englisch sagen. Eine kurze
Ihr habt ja neben dem Martech-Bereich auch den Fintech-Bereich, wenn ich das richtig verstanden habe.
Jawohl.
Also ich weiß, dass ihr auch für Klarna arbeitet, zum Beispiel, oder Fact Finder etc.
Genau.
Also ihr helft im, kann ich, ist das zulässig zu sagen, dass ihr nordeuropäischen Unternehmen helft, also gerade deutschen oder vielleicht auch UK-Unternehmen, helft, auf dem italienischen Markt Fuß zu fassen? Ist das richtig?
Das ist richtig. Das kann man als Sales Outsourcing bezeichnen. Wir machen Sales und Marketing, also sehr konkret. Das heißt, wir nehmen das Produkt, wir lernen es, wir präsentieren es, wir machen Verhandlungen und im Idealfall kommt dann der Auftrag von dem Kunden zum Auftraggeber schon unterschrieben. So, und das machen wir mit der Logik, die Lösungen, ich sag mal mit dem Kriterium Best of Breed natürlich auszuwählen. Somit sind wir keine Full-Stack-Anbieter, sondern in einer gewissen Art und Weise machen wir diese Auswahl schon von vornherein wir selber und versuchen, die bestmöglichen Produkte für die einzelnen Bereiche dann eben in unser Portfolio zu haben und dann unseren Kunden anzubieten. Es ist eine Win-Win-Situation. Ne? Der Kunde weiß, wir machen da auch diese ganze Vorbereitung, die nötig ist, und der Auftraggeber weiß, wir repräsentieren sie hier so gut es geht, sage ich mal.
Also auf jeden Fall ein B2B-Thema, was du bedienst, und darüber hinaus auch noch Cross-Border-Geschäft, was natürlich als Deutsch-Italiener sicherlich kulturell nochmal eine gute Übersetzungsleistung darüber hinaus ist. Lass uns doch gleich einsteigen in den ersten Themenblock zu dem, wie sich das gesellschaftliche Leben entwickelt hat. Also ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, ob du auch deutsche Medien guckst, aber
unbedingt.
Am gestrigen Donnerstag hast du gesehen, Italien hier in Deutschland ist dominiert die Nachrichten, die wirklich traurigen Schlagzeilen und Bilder, die wir gesehen haben, auch mein Social Stream ist, Italien ist mit Abstand etwas, was ganz großen Platz einnimmt, und die Tragödien, die sich dort abspielen. Bitte beschreib du erstmal deine Sicht, wie und vor allen Dingen ab wann hat sich das öffentliche Leben aus deiner Perspektive verändert?
Ja, Ende Februar, also ungefähr um die letzte Februarwoche, da war ich auch, ich weiß noch genau, ich war unterwegs, das war nämlich die Woche, wo wir hier in Südtirol Urlaub haben, und da war ich mit meiner Familie in Barcelona. Und gab es schon die ersten Nachrichten aus China, und die Flughäfen waren leer. Auch die Kontrollen waren ziemlich wenig. In Spanien war überhaupt nichts los, null. Als wir dann von Barcelona zurückgekehrt sind, haben die uns am Flughafen ganz schnell und irgendwie oberflächlich, habe ich den Eindruck gehabt, die Fieber gemessen, so, weißt du, mit diesen Messgeräten Und da war mir zum ersten Mal bewusst, Mensch, was würde denn passieren, wenn ich jetzt Fieber hätte, aus irgendeinem Grund? Dann kann ich da nicht mehr zu Hause, kann ich da nicht mehr nach Hause zurück. Ja, das wäre wahrscheinlich so gewesen. Ich hatte dann auch noch einen 50-jährigen Geburtstag von einer guten Freundin, bin dann nach Apulien, und auch da Flughäfen leer und so weiter. So, das war also die Woche. Und in der Woche haben wir auch entschieden, da gab es noch keine offizielle Verordnung von dem Staat, also von der Regierung. Da haben wir auch entschieden, wir machen erstmal vorsichtshalber, machen wir Homeoffice.
Ja? Wir sind am Anfang März, richtig?
Wir sind noch am Ende Februar, wir sind in der letzten Februarwoche. In der letzten Februarwoche haben wir gesagt, wir machen Homeoffice. Am Anfang März gab es dann die erste Verordnung, wo gesagt wurde, okay, wir müssen das, man hat sich erst am Anfang, ich sag mal, auf geografische Maßnahmen konzentriert. Also war wahrscheinlich ein Fehler. Das war sicherlich ein Fehler, weil man hat gedacht, okay, Codogno, das war die Stadt, diese kleine Stadt südlich von Mailand, wo man die ersten Fälle entdeckt hatte. Und dann hat man gesagt, okay, da gibt's jetzt diese Stadt Codogno, die hat man zugesperrt. Man durfte nicht rein und nicht raus. Also so richtig mit der Polizei und so. Man durfte also nur für wichtige Sachen rein oder raus. wie Apotheken und solche Sachen. Und dann wurde das ausgeweitet auf weitere 14 Provinzen, wo es eben Fälle gegeben hat. So, und das war ja erstmal eine geografische Logik, die dahinter war. Und die Maßnahmen, die waren noch so ziemlich weich, so, ja, am besten nicht, was weiß ich, beim Bars oder Restaurants nicht an der Theke ein Bier trinken, sondern nur am Tisch mit einem Meter Distanz. Solche Sachen, wo du sagst, das ist ein bisschen komisch und man wusste, man hat jetzt eben, im Nachhinein weiß ich natürlich, dass man nicht genau wusste, was los war und man hat einfach versucht, diese Logik zu verfolgen.
Haben sich die Menschen daran gehalten, an diese ersten weichen Maßnahmen?
Naja, am Anfang nicht. Also fast gar nicht. Fast gar nicht. Und das ist so ein bisschen das Phänomen, was ich jetzt auch von Deutschland so mitbekomme, muss ich sagen. Und da lächle ich ein bisschen, weil ich habe so den Eindruck, wir sind einfach eine Woche oder zwei Wochen voraus, was diese Erfahrung angeht. Ja. Und das wäre wichtig, das wäre mir wichtig, auch in diesem Gespräch, was wir heute haben, vielleicht das irgendwie noch besser an den Mann zu bringen, weil das ist sicherlich eine,
sehr gerne.
Weil ich da Zeuge sein kann von dem, was passiert. Aber bei dem Flow zu bleiben, wir haben dann als Firma entschlossen, in der zweiten Woche haben wir dann gesagt, oh, es leiden viele unter dem Homeoffice. Es gab also noch keine feste Verordnung, weil wir uns natürlich an die voll gehalten haben. Und dann haben wir gesagt, okay, die Leute dürfen, wenn sie wollen, doch ins Büro. Ne? Wir sind in Talent Garden in Mailand. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist so ein Coworking Space mit allen digitalen Firmen. Da ist zwar auch, was weiß ich, riesige Firmen wie zum Teil auch Google und so. Also da arbeiten die Leute gerne. Meine Mitarbeiter sind alle jung und die wollten einfach nicht zu Hause bleiben. Es gibt doch die Auszubildenden, die meinetwegen noch mit den Eltern wohnen. Also die hatten jetzt keine Lust, da noch weiter zu Hause zu bleiben. Und das war ein Fehler, ne? In der zweiten Woche. Und das ist die erste Märzwoche. So, und dann gab es die offizielle Verordnung. Und diese Verordnungen wurden also wie gesagt, auf diese Provinzen wurden dann immer enger. Man hat zum Beispiel sofort die Diskotheken, die Theater, Kinos und Pubs geschlossen und dann gab es ein Urteil 18 Uhr, glaube ich, wo man die Bar dann hätte schließen müssen oder die Restaurants schließen müssen. Also das wurde so langsam immer enger. Und dann gab es, also es gibt drei große Verordnungen, die, wie gesagt, 1. März, dann 8. März oder 2. März und 9. März und dann am 9. März hat man gesagt, dass diese rote Zone, die man zuerst erstmal die Lombardei, nicht also diese 14 Provinzen und dann die ganze Lombardei, wurde dann ausgestreckt auf ganz Italien. Und die letzte Verordnung am 11. März, die ist dann diejenige, die wir heute verfolgen, und zwar, dass alle Bars geschlossen sind, alle Restaurants sind geschlossen und man darf eigentlich nicht raus.
Und wenn
wenn ich sage eigentlich, ist das heute noch ganz konkret in der Diskussion, was denn genau damit gemeint ist. Weil man muss zum Beispiel eine Erklärung mitnehmen, eine eigene Erklärung mittragen, die du ausfüllst. Oder wenn du sie nicht hast, dann kriegst du die von dem Polizisten, der dich anhält, indem du schreibst oder erklärst, dass du zur Arbeit fährst zum Beispiel. Oder dass du einkaufen gehst oder dass du in der Apotheke was kaufen musst. Ja, und das wird dann auch geprüft. Das heißt, die rufen dann deinen Arbeitgeber an oder die wollen von dir, wenn du jetzt von dem Einkaufen zurückkommst, sehen, dass du einen Kassenzettel dabei hast. Aber du musst es irgendwie beweisen. Und du kannst jetzt nicht an der anderen Seite der Stadt sein, wenn deine Apotheke um die Ecke ist. Das darf man nicht.
Ja.
Es gab aber Interpretationen zum Beispiel, was jetzt Sport angeht. Dann darf man denn joggen? Ja, und am Anfang hieß es, oder steht auch heute noch in dem ministeriellen,
Gesetz.
Genau, in den Question and Answers. Ja, du darfst joggen, motorische Aktivitäten, allerdings nicht in Gruppen und alleine. Und was passiert ist, dass die Leute haben das als eine Art flexible Interpretation genommen. Also insbesondere die ganz jungen Leute, das ist ja auch logisch, dass die 14-Jährigen oder 13-Jährigen das nicht so richtig packen. Die sagen dann, okay, ich gehe mal joggen oder ich gehe mit dem Fahrrad raus und dann treffen die sich und dann sind die zusammen. Und das ist von gestern auf heute, also du hast schon richtig gesagt, heute ist der 20. Ja? Weil wenn wir dann nächste Woche erst in Sendung gehen, hat sich das vielleicht noch weiter geändert. Gestern war ich überzeugt, ich darf joggen gehen. Und heute habe ich es dann nicht mehr gemacht und ich würde es auch heute nicht mehr tun. Die Parks sind geschlossen, du darfst nicht raus und du sollst auch nicht raus. Und das macht doch total Sinn,
ja,
nicht rauszugehen.
Das ist sicherlich ja nicht nur dir so gegangen. Ich kann selbst sagen, also du sagst ja, also du schätzt, dass Italien vermutlich 1 bis 2 Wochen weiter ist als Deutschland. Mir ist so, wir waren in Skiferien, hier in Hamburg hatten wir 2 Wochen Skiferien. Wir waren in der ersten Woche weg. Mir ist erstlich deutlich geworden, wie ernst das alles ist, als es den italienischen die Teilquarantäne und dann den Lockdown gab. Und von dann ging auch alles ganz schnell. Gestern gab es zum ersten Mal Bilder von Militärfahrzeugen, die die Särge transportiert haben. Ich denke, das ist gar nicht so weit von euch entfernt. Würdest du sagen, ist das Bewusstsein denn jetzt bei allen Bevölkerungsteilen angekommen?
Ja, natürlich noch nicht 100%, aber schon die meisten. Und das ist eine Entwicklung, die merkt man, das wird hier von Tag zu Tag immer mehr, diese Entwicklung. Natürlich hast du auch Überreaktionen von Leuten, die von Weitem beschimpfen, wenn du in deinem Hof von zu Hause bist. Ja, das ist eine Überreaktion, aber ja, das ist schon richtig, was du da sagst. Ein Moment war für mich ganz besonders wichtig. Ich glaube, vor 2 Wochen am Donnerstag, wenn ich mich richtig erinnere, habe ich natürlich wie alle im Fernsehen verfolgt, was passiert. Und dann habe ich gemerkt, so in der Kommunikation, wir kommen ja aus der Kommunikation, habe ich gemerkt, Mensch, eigentlich hat sich jetzt was verändert. Es sind nicht mehr die Politiker, die jetzt reden, sondern die Wissenschaftler. Habe ich gemerkt, man hat einfach von einem Moment auf den anderen den Politiker beiseite gestellt, oder der Politiker hat das wahrscheinlich entschieden und hat gesagt, so, jetzt lass ich mir mal die Wissenschaftler sprechen. Du hast dir also die Interviews angeschaut von Leuten, die müde waren, wirklich müde. Ja. Du hast gesagt, Mensch, boah, der arme Kerl, ne? Und der hat dann mit seiner müden Stimme gesagt, Leute, bleibt zu Hause, ihr wisst nicht, was hier los ist, ja. Und das hat sich jeden Tag verschlechtert und wir haben heute die meisten Toten und die meisten Verseuchten vom Coronavirus in der Welt, mehr als China. Ja. Aber das wisst ihr ja, das sind ja Informationen, die in Deutschland ankommen und du merkst, dass wenn das anfängt, auch in deinem Kreis zu passieren, dann merkst du, das ist gar nicht weit von mir weg. Also wir sind 20 und 2 meiner Mitarbeiter haben entweder den Vater oder die Schwiegermutter mit Coronavirus. Das ist enorm.
Ja.
Und einer meiner besten Freunde hat seinen Vater verloren. Der war zwar 87, aber das sind Menschen, die sterben. Und keine Beerdigung, keinen letzten Gruß, keine Tränen mit der Mutter, also ganz, ganz brutale und furchtbare Geschichten.
Ja. Die Bilder, die wir jetzt gesehen haben hier, die haben sich auch deutlich, deutlich gedreht. Also genau diese Ernsthaftigkeit, dass wirklich Menschen sterben, dass das Abschied nehmen nicht möglich ist. Die sind jetzt dominant. Vor, ich würde mal sagen, 3-4 Tagen gab es noch auch sehr schöne Bilder, wie man gemeinsam singt. Und in Deutschland hat man sich dann darüber lustig gemacht, wie Sizilien im Verhältnis zu Prenzlauer Berg funktioniert. Hat sich das Bewusstsein, also über die Ernsthaftigkeit der Lage, auch über soziale Medien verbreitet? Oder also wie würdest du die Rolle der sozialen Medien dabei einordnen?
Ja, doch sicher. Also ich sag mal so, man kommuniziert jetzt mehr untereinander. Das hat sich jetzt auch entsprechend geändert. Ich kann ein Beispiel von mir nennen. Also ich spreche jeden Abend mit meiner Schwester, die in London lebt, was mich natürlich sehr, sehr mitnimmt, sage ich mal, weil da die noch später dran sind. oder mit meinem Bruder, der in Mailand ist, und mit meinen Eltern, die in München sind. Und das habe ich vorher nicht gemacht, jeden Abend. Also, ne? Und also, ja. Die Kommunikation ist einfach mehr. Die Social Media, ja, es kommt natürlich jede Art von Mist auch rüber. Es kommen Witze, es kommen Videos, aber es werden auch Informationen, nützliche Informationen weitergegeben. Und ich sag mal so, dass die Rolle ist ja, diese Sensibilität weiter zu fördern. Und das somit, dass alle an einen Punkt kommen, wo sie sind. Wir haben in Mailand haben wir gestern oder vorgestern eine Delegation aus China gehabt, die uns geholfen hat. China hat uns auch viele Hilfsmittel zur Verfügung gestellt und so weiter. Und die haben gesagt, wir sind wirklich überrascht, wie viele Leute noch rumlaufen und wie viele Leute noch in den Bussen und in den U-Bahnen sind. Ja. Und das ist also in der Entwicklung.
Würdest du dir wünschen, dass man die Maßnahmen früher verstanden hätte? Also das sicherlich ja, das hast du glaube ich schon gesagt, aber hättest du dir auch gewünscht, dass seitens der Exekutive härter durchgegriffen worden wäre?
Unbedingt. Und das ist auch mein Appell an unsere Zuhörer. Bleibt zu Hause. Also ohne jegliche Kompromiss, bleibt einfach zu Hause. Geht nicht die alten Leute besuchen, macht das nicht. Denn dieser Virus, der ist nicht so wie die SARS. Die SARS, die war ein bisschen blöder, weil die hat die Leute umgebracht. Und dieser Virus ist ein bisschen schlauer. Der braucht nämlich gesunde Menschen, um sich weiter zu fördern, zu verbreiten. Und wenn du jetzt nichts merkst, weil ich bin nicht krank, dann denkst du auch, dass du nichts hast. Das ist aber leider nicht so. Es ist ganz klar bewiesen mittlerweile, dass auch nicht symptomatische Menschen den Virus verbreiten. Eben genau die Menschen verbreiten den Virus, weil die Kranken sind krank und bleiben zu Hause oder im Krankenhaus. Also ja, die Aussage die ist ganz klar, ja, absolut. Null Kompromiss. Ja. Und wenn man sich das überlegt, wenn ich gesund bin und wenn ich zu Hause, natürlich ist das nicht wie vorher, aber dann bin ich doch safe, wenn ich zu Hause bleibe. Und ich kann abwarten, dass die Kurve kommt.
Dann siehst du ja auch, was gerade in Deutschland passiert. Also jetzt heute Freitag, 20. irgendwie 16.30 Uhr. Bayern hat jetzt de facto ohne Ausgangssperre. Andere Bundesländer werden jetzt folgen. Und man rechnet jetzt eigentlich damit täglich, dass eine weitere Ausgangssperre auch deutschlandweit kommt. Aber auch da, je nachdem, wo man hinguckt, sind immer noch wahnsinnig viele Menschen draußen. Deshalb machst du dir vermutlich auch Sorgen um deine Schwester, weil London, UK ja auch nochmal eine ganz andere Haltung in der Vergangenheit an den Tag gelegt hat.
Ja, auch heute noch. Und das sind, da merkt man, das sind wirtschaftliche Interessen dahinter. Wenn der Boris Johnson sagt, man sollte nicht, wir raten nicht in die Pubs zu gehen und dann zeigen die am Abend Fotos von seinem Vater, der im Pub ist, das ist natürlich alles nicht so schön.
Da wird noch mehr wertvolle Zeit verloren. Ja, und dieser, genau was du sagst, diese Tücke, dass die tödliche Wirkung mit so einem großen Zeitversatz kommt, das ist natürlich teuflisch. Lass uns trotzdem noch über den Alltag bei euch in der Firma sprechen. Wie hat das, also du hast gesagt, ihr habt relativ früh entschieden, Homeoffice zu machen. Hattet ihr davor schon eine ausgeprägte Homeoffice-Kultur oder war das für euch auch etwas, was ihr lernen musstet als Unternehmen?
Ja, nee, wir haben Homeoffice auf jeden Fall. Die Kultur war da und das haben wir dann auch jedes Mal, wenn ein Mitarbeiter braucht, um mal zu Hause zu sein, weil die Tochter krank ist oder so, dann war das überhaupt kein Problem. Da hat jeder sein Mac oder seinen Computer hat er mitgenommen. Und man braucht nur eine Internetverbindung, dann kann man mit uns normal arbeiten. Also das war zum Glück keine Sache, die wir lernen mussten. Trotzdem mussten wir jetzt entscheiden, was machen wir jetzt? Und da gab es zum Beispiel zuerst die Entscheidung, die Kunden anzurufen, um ein bisschen Babysitting mit denen zu betreiben. Einfach hören, wie läuft es denn so, wie ist die Stimmung?
Wann fing das an?
Das fing so in der zweiten Märzwoche. Also nachdem die rote Zone auf Italien ausgeweitet wurde. Die Kunden waren natürlich leichter erreichbar, weil unsere Kunden in der digitalen Welt sind natürlich erreichbar. Und die waren auch zu Hause und hatten komischerweise auch mehr Zeit, wollten auch plaudern, das hat man so gemerkt. Wir sind auf einen Fall gestoßen, wo ein großer Kunde einen Mitarbeiter gehabt hat, der an Covid gestorben war. Und da haben wir entschieden, da hat unser Chief Revenue, der James Rigby, entschieden, Leute, macht keinen Druck im Moment, was Sales angeht, sondern eher Babysitting, Nurturing, Verstehen. Lasst uns auf die Projekte eingehen, einfach noch ein bisschen Learning machen und so. Und das hat funktioniert. Also wir sind ja viel in der E-Commerce-Welt unterwegs und das hat natürlich geboomt in vielen Sektoren. Und da sind unsere natürlichen Ansprechpartner auch entsprechend zwar besorgt um ihr privates Leben, aber noch nicht alarmiert, was Business angeht.
Ja. Die sind nicht wirtschaftlich, also genau, die werden vermutlich keine direkten wirtschaftlichen Impacts haben, wenn sie im E-Commerce sind.
Unterschiedlich, weil es gibt viele Sektoren, die sind gestiegen. Wir hatten in der letzten, wenn ich da ein paar Zahlen nennen darf, wir hatten in der letzten Februarwoche täglich 300% plus an E-Commerce generell. Ja, also jetzt generell. Das hat sich ja natürlich in die einzelnen Bereiche anders ausgewirkt. Also Tourismus war natürlich negativ. Ja. Mode war negativ, also das ganze Thema der Brand Reputation Made in Italy hat das negativ beeinflusst.
Ja.
Da gibt es auch Fälle von Leuten, die da eine Tragödie erlitten haben. Ich habe jetzt, ich mache mal ein kleines Beispiel. Wir haben da seit ein paar Monaten ein Projekt auf die Beine von der Intergic, das heißt Original Italia. Das ist wirklich noch in den Kinderschuhen, wo wir Wein online anbieten. Die Plattform haben wir hergestellt, um unsere Lösungen dort als Best of Breed auch zu zeigen. Und einer unserer Gesellschafter, das ist ein Logistikpartner, gewesen, der ist, der hat, der hat Wein nach Deutschland verkauft. B2B.
Ja.
Komisch, seine Frau, also der Betrieb von seiner Frau ist Import von Bier aus Deutschland. Also ich habe, als ich Alessandro kennengelernt habe, habe ich gesagt, boah, dem kann nichts passieren. Ja, der macht jetzt zu. Der macht zu.
Funktionieren die E-Commerce-Grundlagen denn noch? Also Lieferkette auf der einen Seite, aber vor allen Dingen auch die Endkundenlogistik. Funktioniert das noch bei euch?
Die Logistik, ja. Sogar sehr gut und noch weiter und perfekt, weil die Post, DHL oder wie sie auch alle heißen, die funktionieren gut. Da, wo ein Engpass ist, ist auf jeden Fall bei den Lieferanten. Weißt du, in Italien haben wir sehr spät angefangen, auch mit Grocery und so, haben wir sehr spät angefangen in dem Bereich. Und man hat sich also auch entsprechend spät darauf eingerichtet. Und wenn du jetzt wenn du jetzt in Mailand heute was einkaufen willst, dann kriegst du das in 3 Wochen. Weil die nicht liefern können, ja.
Ja. Aber hier kommt eben an, dass die normalen Supermärkte aber auch noch lieferfähig, also nicht lieferfähig, noch Ware vorrätig haben, richtig?
Absolut. Das wäre jetzt, das wäre auch noch ein weiterer unbefragter Tipp gewesen, den ich euch gerne mitgeben möchte. Ihr braucht keine großartig viel einzukaufen oder all die Sachen, die ich da lese.
Die Hamsterkoffer.
Nee, überhaupt nicht. Das ist gewährleistet, weil die LKWs fahren, weil die Produktion weitergeht. Und abgesehen von den Warteschleifen, die wir vor dem Supermarkt haben, man muss also, die Supermärkte lassen eine gewisse Anzahl von Leuten rein, nicht mehr. Also musst du draußen warten, dass du dran bist. Und wenn du dann dran bist, dann bist du so gut wie alleine im Supermarkt. Also hast du auch die Auswahl und du hast keine Wartezeiten mehr im Supermarkt. Also das ist nicht ein Problem. Was wir natürlich tun, ist die Einkäufe zu optimieren. Ne? Es fehlt jetzt die Milch, jetzt nicht sofort in den Supermarkt gehen und die Milch kaufen, sondern du machst einen kleinen Plan und weißt, was du brauchst für die nächsten 10 Tage. Und das kaufst du dann vielleicht zusammen mit deinem Nachbarn ein und bietest auch der alten Dame, die über dir wohnt, an, dass du für sie auch was einkaufst. Also diese Optimierung, dieses Social Distancing, das kann man lernen, das muss man entsprechend so durchführen.
Du sagst ja, dass das normale E-Commerce noch funktioniert, außer das E-Commerce im Lebensmittelbereich, wenn ich die richtig verstanden habe. Mhm. Wie sieht das mit anderen Geschäftsbereichen aus, die über digital funktioniert haben? Also Beispiel, deine Bank, funktioniert deine Bank noch?
Ja, meine Bank funktioniert, all das, was online ist, funktioniert meine Bank, funktioniert nach wie vor. Ich kann aber nicht Verträge mit meiner Bank abschließen. Bei denen, ich weiß nicht, ob das in Deutschland alles digital geht, aber es gibt einige Unterschriften, die von mir persönlich brauchen. Und die kann ich nicht abgeben. Und das blockiert so ein bisschen. Aber die Regierung hat jetzt auch Maßnahmen ergriffen, was das angeht. Also all diese Finanzierungen, die zum Beispiel fällig sind am Ende des Monats, du weißt ja, wenn du dann Dispo-Kredit hast und der läuft aus, das ist alles von der Regierung geregelt, dass das automatisch weitergeführt wird. Ja, und es werden Maßnahmen getroffen, es werden Gelder angeboten und Finanzierungen jetzt auch mit etwas weniger Garantien und so weiter. Aber die Bank funktioniert, die Online-Bank, die funktioniert. Ich kann Geld abziehen von der Bank, das ist kein Thema.
Okay. Wie siehst du jetzt die aktuelle Situation in den letzten Tagen? Also ich nehme an, ihr habt ja vermutlich längere Sales Cycles aufgrund der Art des Geschäftes, die ihr macht. Aber siehst du, in Deutschland ist sehr stark die Diskussion über, also natürlich alles, was Gastronomie, Hotellerie, Reise ist, ist extrem, extrem angeschlagen. Das ist super kritisch. Wir reden über Kurzarbeit, ist eigentlich schon in aller Munde und wird schon angewandt, Kredite, Subventionen, verlorene Zuschüsse etc. Ja. Gibt es solche Programme bei euch auch?
Ja, auf jeden Fall. Also die Zahlen sind natürlich, wie gesagt, bei Lebensmitteln sind jetzt einfach die Zahlen von dem italienischen Handelsverband plus 7,4 Milliarden bei Lebensmitteln, plus 1,1 in der Pharmaindustrie, plus 2,5 im Do-it-yourself, minus 13 Milliarden im Tourismus, minus 3,4 in der Mode, minus 6 in Reisen. Also das sind so natürlich die typischen Branchen, wo es jetzt wo ganz klar Sachen sich total verändern werden. Interessant, es gibt viele Unternehmen, die haben sich umdisponiert. Die machen jetzt eine andere. War sehr interessant hier in Südtirol ein Unternehmen, was Äpfel produziert, hat auch eine kleine interne Produktion von Reinigungsmitteln, weil die das für ihre Maschinen brauchen. Und die haben jetzt die Produktion voll auf diese Reinigungsmittel umgelagert und versuchen sich da neu zu gestalten.
Ja.
Meine Ansprechpartner sind wie gesagt nach wie vor die E-Commerce-Händler und einige davon haben natürlich Schwierigkeiten, weil die in einem Bereich sind, was nicht funktioniert, was nicht mehr funktioniert. Zum Beispiel ganz komisch, ich habe einen Kunden, der heißt Holy Art und die verkaufen so Kreuze all das, was so eine Kirche braucht. Für Messe und so. Und die sind natürlich jetzt, da kauft jetzt keiner ein, weil das jetzt verboten ist natürlich. Zum Beispiel. Und oder die, weiß was ich, Wedding oder mit Hochzeiten und so zu tun haben, das ist alles neu verplant. Also die sind natürlich da erstmal im Stopp.
Ja, das ist dann vermutlich auch eine Frage, dass wenn das Geschäft davor gesund war, dann wird das ja sehr wahrscheinlich irgendwann auch wieder losgehen. Dann ist natürlich die alles entscheidende Frage, wie viel Liquiditätsreserven haben diese Unternehmen, wie lange können die durchhalten, um ihre Kostenverpflichtungen irgendwie zu bedienen.
Ja, beziehungsweise wie viel unterstützt der Staat in dieser Sache. Und die Banken, aber das kriegen wir ja alle mit, was da passiert. Im Moment zum Glück haben wir in den letzten Tagen dann nochmal ein Whatever it takes bekommen von der Zentralbank und das sollte uns noch ein bisschen Horizont geben.
Bist du zuversichtlich, dass die bürokratischen Hürden da ausreichend weggenommen werden können, damit diese Hilfe rechtzeitig ankommt? Weil das ist eine Diskussion, die wir hier sehr häufig haben. Also egal, ob du jetzt irgendwie mit dem Verband der deutschen Startups, also auch mit den Industrievertretern sprichst, da haben alle ein bisschen Sorge, dass das eventuell erst zu spät kommen könnte und die meisten Unternehmen vorher schon deutliche Störungen haben. Egal, ob die Insolvenzregeln gelockert werden oder nicht. Aber bist du da optimistisch, dass eure Bürokratie das ausreichend schnell hinkriegt?
Also im Moment muss ich sagen, habe ich gute Anzeichen bekommen von dem, was ich gesehen habe. Die Regierung hat ziemlich schnell reagiert. Da gab es zum Beispiel am 16. März zahlen wir die Mehrwertsteuer. Und die wurde zum Beispiel erst einmal verlängert, also diese Frist wurde erst einmal verlängert, also von nachts über, sage ich mal, Samstag und Sonntag wurde das entschlossen. Und ich meine, ich habe jetzt im Moment zum Glück das Thema nicht in meiner Firma, aber hätte ich da jetzt groß die Steuern am 16. März zahlen müssen, hätte ich da die Liquidität erstmal beibehalten können. Und das mit dem, mit der Bank, die mir da das Darlehen auch fast automatisch gibt, sind schon Sachen, die mir jetzt erst einmal Vertrauen geben. Aber natürlich hängt alles davon ab, wie lange es dauert und über wie viel Geld wir reden. Das ist eine Unsicherheit, die wir im Moment haben.
Ja. Lass uns diesen Punkt nutzen, um nach vorne zu gucken. Was denkst du, wie werden sich die nächsten 3, 6, 12, 18 Monate weiterentwickeln? Weil wir reden ja jetzt hier das ist die viertgrößte, also neben der menschlichen Tragödie, die sich abspielt, reden wir ja hier von der, ich glaube, viertgrößte europäische Volkswirtschaft mindestens. Und ich glaube, es ist auch kein Geheimnis, dass der italienische Staatshaushalt sagen wir mal, nicht im allerbesten Zustand war, aber gut, wir müssen jetzt keine Makroökonomie besprechen, aber erst so aus den Unternehmen, mit denen du zu tun hast, was denkst du, welche Art von Gewinner und welche Art von Verlierer werden da hervorgehen in den nächsten mittel- bis langfristigen Zeitraum? Okay.
Ich kann natürlich nur schätzen und nur so mein Gefühl
geben. Genau, mir geht es auch nur in deiner Industrie, in der du dich bewegst, also E-Commerce, aber auch die Brands, mit denen du zusammenarbeitest. Auch der Grad der Digitalisierung ist ja auch, so wie ich verstanden habe, in Italien auch nochmal ein anderer, als wir es in Deutschland kennen. Vielleicht ist das etwas, was auch hier in die Karten spielt. Oder auch nicht, das weiß ich nicht.
Ja, ich sag mal so, ich bin zuversichtlich, dass sich das nicht blockieren wird in meiner Branche. Also die Ansprechpartner, natürlich müssen wir da unser Angebot so anpassen, dass das auch passt. Aber ich bin zuversichtlich, dass ich würde jetzt nicht tippen, dass ich irgendwie Personalreduzierung haben werde oder sowas oder diese Art von Schwierigkeiten. Ich tippe mal, dass die Aufträge auch noch weiter kommen werden. Ein großer Teil meines Umsatzes stellt sich auch einfach aus Transaktionen zusammen, die schon bestehen.
Ja.
Also eigentlich ist das positiv im Moment. Also wenn du jetzt an Zahlungssysteme denkst wie Klarna oder wie Sofortüberweisung, die werden jetzt mehr benutzt als vorher. Und insofern kriegen wir da auch mehr Provisionen, wenn da was läuft. Die Unsicherheit hilft natürlich keinen. Und insbesondere da, wo wir über Multichannel sprechen, wo die Brands online sind, aber eben auch offline sind, da werden Entscheidungen kommen, die globale Entscheidungen sein werden. Und wenn man jetzt diese Phobie von Made in Italy, je nachdem, wie lange die dauert, wird das natürlich schlechte Konsequenzen haben auf uns, auf unsere Zukunft. Also ich sag mal so, die Verlierer werden auf jeden Fall die sein, klingt jetzt ein bisschen banal, aber das sind auf jeden Fall die Leute, die krank sind und krank sein werden. Und die Gewinner sind diejenigen, die nicht krank werden und die aus dieser Situation Positivität aufbauen. Ich sehe natürlich in der Psychologie sehe ich Probleme. Also die Leute, und das werdet ihr in Deutschland, jeder für euch dann noch verstehen, was das heißt, am Ende des Tages wirklich immer zu Hause zu bleiben. Weil es gibt da sicherlich sehr, sehr viele verschiedene Situationen, ob du jetzt Kinder hast oder nicht, ob du alleine lebst, ob du alt bist, jung bist oder ob du vor kurzem geheiratet hast oder wenn du mit deiner Frau streitest. Also sind Probleme ganz konkret und das wird sich auf die Psychologie der Menschen auswirken und das auch natürlich entsprechend auch auf das Business. Das ist so ein bisschen der negative Teil, der passieren wird. Wenn man jetzt an was Positives denken möchte, und ich bin ein Optimist, denke ich an ein Kollektivgewissen. wenn wir jetzt nicht in dieser Zeit, in diesem Jahr, wo Australien, wo also all das, was passiert ist, wenn wir jetzt nicht kollektiv denken und endlich mal verstehen, dass wir zu einer Menschheit gehören, dann werden wir es nie kapieren. Also auch diese blöden Sachen, die man so hört, der Amerikaner, der sagt, die Italiener sind schuld und da mache ich die Grenze zu und all solche Sachen, das ist alles... Mhm. Ne, Bullshit. Dann hoffe ich doch, dass die Menschen, und das ist so ein bisschen dieses Balkon, die Musik, die wir machen am Abend um 18 Uhr und mein Kollege, der Beppe, der hat mit seinem 10-jährigen Sohn eine Webradio aufgemacht. Also all dieses Zusammenkommen, das ist, das tankt unser Kollektivgewissen, sodass wir vielleicht eine Hoffnung haben, dass wir daraus sogar eine Erfolgsstory machen, weil nach dem Zweiten Weltkrieg gab es den wirtschaftlichen Boom und das ist ein Krieg, den wir gerade leben. Das ist eine Frage.
Ja, das ich kann dir nur zustimmen. Ich glaube, dass für viele es eine gewollt oder nicht gewollt, es eine Lernkurve gegeben hat. Für mich privat als auch als Unternehmer auch, die in den letzten 12 Monaten sicherlich nicht immer so steil war wie in den letzten 2 Wochen. Du sagtest in unserem Eingangsgespräch auch, dass viele der Konsumenten in Italien sich jetzt zum ersten Mal überhaupt für digitale Kaufwege entschieden haben oder entscheiden mussten. Und die These ist jetzt vermutlich auch, dass das nicht weggeht, richtig?
Nein, genau. Auch das ist ein Beweis, dass es doch Wunder gibt. Ich sag mal so, ich muss es dir nicht erklären und den Zuhörern wahrscheinlich auch nicht, aber die Entwicklung der digitalen Welt, diese exponentielle Entwicklung. Wir stehen ja vor dem Challenge, kriegen wir das überhaupt in unseren Kopf rein? Wie schnell können wir uns adaptieren an diese Entwicklung? Da haben wir natürlich, insbesondere in Italien, einen Teil der Bevölkerung bereits verloren. Also mein Vater ist jetzt 74, glaube ich, der ist natürlich schon alt, aber mein Vater hat nie online gekauft, wenn nicht vor einer Woche. Ja, zum ersten Mal. Und da haben wir natürlich Chance, dass wir basierend auf dieser Angst oder auf dieser Notwendigkeit Konsumenten reinholen, die wir sonst hätten verloren. Ja, und das gehört so ein bisschen zu dieser Digitalisierung. Wir haben bei Interjig, wir sind eine kleine Firma, wir haben jetzt natürlich ein großes Netzwerk in der digitalen Welt und stoßen wahrscheinlich auch auf Anerkennung, weil wir mit Leuten sprechen, die in unserer gleichen Mannschaft sind, sage ich mal. Aber wir haben jetzt ein Hashtag, das heißt Digitalianization heißt Italien drin, wo wir diese Beispiele bringen, wo wir uns jetzt überlegen, wie können wir helfen, zum Beispiel einen Dienst anbieten an Leute, die nicht online kaufen, dass wir das für die übernehmen, solche Sachen. Weil was heute in Italien passiert, das ist auch super nett. In Mailand ist ja eine Studentenstadt und du findest in den Häusern unten einfach ein großes Schild, die schreiben, ich wohne hier im 3. Stock, wenn du was brauchst, klingeln und ich gehe für dich einkaufen. Und das kann man auch digital machen, ne? Das geht auch digital. Und das ist so ein bisschen eben die Opportunität, die man in jeder, ich bin ein Optimist und ich denke, dass es in jeder schlechten Situation immer Gelegenheiten und Opportunitäten gibt. Man muss sich nur konzentrieren, diese zu finden und zu verstehen. Aber ich will jetzt nicht zu philosophisch klingen, aber
nein, wir verstehen gar nicht. Total, ich finde das auch eine sehr interessante und natürlich auch sehr, sehr positive Perspektive bei all der Ernsthaftigkeit der Lage. Aber ich glaube, es wird irgendwann der Zeitpunkt sein, wo wir diese positiven Effekte besser sehen und auch schätzen können. Für viele von uns ist es noch natürlich auch noch sehr, sehr früh, aber ich finde gerade deshalb auch den Ausblick nach vorne durchaus interessant und zulässig.
Und es gibt auch gute Gründe, optimistisch zu bleiben. Wir haben gestern und heute, es war zum ersten Mal in China kein neuer Fall an Coronavirus. Gestern und heute. Und das ist der Beweis, dass es zurückgehen kann. Ja, weil das hat das in China 4 Monate gebraucht. Wir werden mehr brauchen. Und je später wir anfangen, desto später hören wir damit auf.
Ja, und je schneller wir verstehen, dass das notwendig ist, sich an die Spielregeln zu halten, an diese neuen, desto besser. Heute nur vielleicht so eine Anekdote noch aus Deutschland. Heute oder gestern musste der Regierungssprecher nochmal klarstellen, dass die Reiseverbote jetzt auch über die Osterferien, also sich über die Osterferien erstrecken werden. Da habe ich gedacht, okay, das war doch irgendwie ganz klar. Jeder, der den Kalender lesen kann, weiß, dass da Ostern, bin ich dann verstanden. Aber ja, die Leute waren wohl enttäuscht, dass sie jetzt ihren Osterurlaub nicht mehr machen können. Was skurril ist, wenn auf der anderen Seite jeder, der bis drei zählen kann, rauskriegt, dass wir kurz vor einer deutschlandweiten alle Bundesländer betreffenden Ausgangssperre stehen. Aber das ist vermutlich so, also, wenn du so auf so ein kollektives Bewusstsein, auch das kollektive Verstehen, was erstmal eine Voraussetzung vermutlich ist für dieses kollektive Bewusstsein, was dann hoffentlich später kommt. Da stehen wir noch ganz am Anfang.
Ja, aber das geht nur mit Erfahrung.
Ja, also ich habe da jetzt auch immer besser verstanden aus deinen Berichten, was das wirklich konkret bedeutet und was wie unterschiedlich die Wege dahin sein können, wenngleich sie natürlich manchmal sehr, sehr schmerzhaft sein können. Wenn du noch mal in der Zeit zurückgehen könntest, das ist so vielleicht meine Abschlussfrage, die wenn du jetzt die Zeit noch mal um 4 bis 6 Wochen zurückdrehen könntest, was würdest du mit dem Wissen von heute anders machen? Vielleicht auch das, weil wir vielleicht ein bisschen mehr Zeit haben als in Italien, damit wir da von dir lernen können.
Ja, gerne, gerne. Also ja, was würde ich, auf jeden Fall würde ich die, zum Beispiel, ich habe dir am Anfangs gesagt, dass ich den Mitarbeitern in der zweiten Woche die Freiheit gegeben habe, doch ins Büro zu gehen. Das hätte ich nicht gemacht, hätte ich die Zeitmaschine. Ich hätte also von Anfang an gesagt, Homeoffice und nichts anderes. Ja. Ich muss zugeben, ich habe meine Frau hat dann auch ein bisschen wild eingekauft, Reis und Milch und all diese, das hätten wir nicht gebraucht. Also das war sogar schädlich, sage ich mal, für die Versorgung deiner Supermärkte, weil alle jetzt so wild eingekauft haben. Also das braucht keiner. Das würde ich nochmal betonen. Und ich hätte noch weiter auf diese Verantwortung, auf diese individuelle Verantwortung der einzelnen Leute nochmal vielleicht mit mehr Druck allen gesagt, Leute, bleibt zu Hause. Also der Kollege Marco, der hat eine Oma, die ist 92, wollte die unbedingt Brot kaufen gehen und der hat sie dann gelassen. Und das hätte er nicht tun sollen, ja, zum Beispiel.
Ja. Ja.
Und dann kann man sich ganz konkret auf ein Leben zu Hause vorbereiten. Ja, jeder hat eine andere Situation, jetzt ob du Kinder hast oder nicht, da gibt es einen ganz dicker psychologischer Part, in dem man sich vorbereiten muss, wie man das mit den Kindern zum Beispiel kommuniziert, was man denen sagt, wie man die Zeit verbringt, dass man jetzt zum Beispiel nicht Urlaub hat, sondern du stehst morgens trotzdem auf, vielleicht nicht um 7 oder um 7:15, sondern um 8, aber auf gar keinen Fall um 10 oder 11. Und machst erstmal deine Hausaufgaben. Wenn es keine gibt, dann gebe ich dir welche. Ein bisschen Sport. Also das muss man sich organisieren. Weniger essen, weil man wird dicker. Oder du holst ein Wi-Fi raus. Ja, ich hatte das mit der Digitalization auch mit meinem Sohn, der ist 12. Und da haben wir gesagt, okay, wenn wir jetzt keinen Sport draus machen können, dann holen wir noch die Wii Fit irgendwo, obwohl er jetzt mittlerweile nur PlayStation spielt wegen Fortnite. Ja. Und da hat er die rausgeholt, ja, aber ich habe den Connector nicht, sagt er zu dem HDMI-Fernseher. Und das haben wir dann online gekauft zusammen. Ich habe ihm da erklärt, worauf er achten muss und so weiter. Das ist dann auch eine nette Anekdote. Also die Vorbereitung hätte ich jetzt eine Zeitmaschine, würde ich mich besser auf dieses Zuhause-Sein vorbereiten.
Ja, ja. Marino, ganz herzlichen Dank. Das war super interessant. Ich wünsche dir, deiner Familie, deinen Mitarbeitern alles Gute. Passt weiter gut auf euch auf. Ich drücke euch auch die Daumen für die Zukunft. Ich bin sicher, dass das, was du sagst, dass das Bewusstsein für Made in Italy ganz bestimmt auch kurz bis mittelfristig, zumindest aus meiner Perspektive, überhaupt nicht Schaden nehmen kann. Ich hoffe, dass ihr diese Tragödie so gut wie möglich meistern könnt und
ich hoffe, dass
ihr schnell wieder zu positiven Nachrichten kommt.
dass wir, also auch wir und unsere Brüder in Deutschland und in ganz Europa und auf der ganzen Welt, ja, also das hoffe ich auch und ich bin zuversichtlich, dass das auch sein wird. Bitte bleibt zu Hause, ohne Ausnahmen. Bleibt so viel es geht zu Hause, wenn ich diesen Appell noch bringen darf.
Sehr, 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 sehr gerne. Wir halten uns dran. Ich hoffe auch alle Zuhörer. Und sobald diese Krise vorbei ist, trinken wir eine ordentliche Flasche Rotwein zusammen.
Ja, machen wir, Erik. Ich habe zu danken. Ne? Die
ganz herzlichen Dank. Alles Gute. Pass gut auf dich auf.
Ja, vielen Dank. Super. Danke,
Marino.
Ciao. Ciao.